Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Guten Abend. Ich bin Timo Grampes und wir sprechen gleich erstmal über Sri Lanka am Tag der Anschläge mit über 200 Toten. Sri Lanka. Mehr als 200 Tote bei 8 Explosionen in christlichen Kirchen und in Hotels heute am Ostersonntag. Papst Franziskus hat die Anschläge als grausame Gewalt verurteilt. Bundeskanzlerin Merkel hat kondoliert mit den Worten: Religiöser Hass und Intoleranz, die sich heute auf so schreckliche Weise manifestiert haben, dürfen nicht siegen. Wir sprechen gleich mit unserer Korrespondentin vor Ort und ich habe vorher mit Sindhusen Varadaraja gesprochen. Seine Eltern sind in den 80ern vor dem Bürgerkrieg von Sri Lanka nach Deutschland geflohen. Sie gehörten zu den hinduistischen Tamilen. Das ist die größte ethnische Minderheit auf Sri Lanka. Und Sindhusen Varadaraja lebt in Berlin. Er ist Politikwissenschaftler, ist regelmäßig auf Sri Lanka und er steht in regelmäßigem Austausch mit Familie, Freunden und Kulturschaffenden dort. So auch heute. Wie war dieser Austausch heute?
Ziemlich tragisch, vor allem auch erschreckend, weil niemand mit dieser Art von Nachrichten gerechnet hat. Vor allem an Ostern, aber eben auch zum 10-jährigen Jubiläum des Ende des Krieges. Also man ist es gar nicht mehr gewohnt gewesen, die Art von Nachrichten zu übermitteln. Ich bin heute aufgewacht und als Erste habe ich auf meinem Handy gesehen, dass ich die Nachrichten ansehen soll, dass die Kirche in Batticolor, und das waren eben nur einsilbige Nachrichten. Und ich war erstmal verwirrt und habe mir dann erstmal alle möglichen Nachrichten online angesehen und war natürlich schockiert, auch ein bisschen irritiert davon, dass es eben heute und jetzt passiert und eben auch mit sehr vielen Fragezeichen zurückgeblieben, wer das war. Was man im Kontext eben wissen muss, ist, dass Sri Lanka eben mehrheitlich buddhistisches Land ist und der Buddhismus in Sri Lanka eben auch ziemlich ethno-chauvinistische Motive und auch Agendas hat. Das heißt, es gibt eine Mehrheit, die sehr stark eben buddhistisch geprägt ist und diesen Buddhismus eben auch nach außen zeigt, oftmals eben auch gewaltvoll. Und das eben dazu führt, dass es eben eine Polarisierung zwischen den anderen Ethnien gibt, die eben sich nicht unbedingt immer über Religion identifizieren, aber gezwungen werden quasi in dieses Paradigma, sich als religiöse Gruppe zu sehen, quasi ihre Art von Politik formulieren müssten. Und was eben nach dem Krieg sehr prägnant war, ist, dass diese Schlagung des tamilischen Widerstandes dazu geführt hat, dass der Fokus der buddhistischen Mehrheit auf die Muslime gefallen ist und dementsprechend es zu Spannungen gekommen ist, zu Übergriffen, zu gewaltvollen Übergriffen, zu pogromartigen Zuständen auch teilweise. Und ich glaube, das, was wir heute gesehen haben, ist eben auch Teil dieser Facette.
Ja, das sagt Sindhusen Varadaraja. Und ich habe ihn auch gefragt, für wie wahrscheinlich er einen neuen Bürgerkrieg hält.
Also schon sehr groß. Die Frage ist eher, wann. Ich glaube jetzt nicht unbedingt in den nächsten Jahren. Aber ich denke mal, dadurch, dass der sri-lankanische Staat, die singhalesisch-buddhistische Mehrheit, eben keine der Forderungen der Minderheiten entgegenkommt und ihnen keine Art von Zugeständnisse macht, dass quasi der Geduldsfaden einfach der Minderheiten irgendwann überspannt ist und auch reißen wird und es eine neue Generation von Menschen geben wird, die wahrscheinlich irgendwann sich widersetzen wollen und nicht nur politisch oder jetzt in demokratischen Formen, sondern auch in gewaltvollen Formen.
Und Gewalt, die hat heute den Tag geprägt auf Sri Lanka. Über den aktuellen Stand der Dinge spreche ich mit unserer Korrespondentin vor Ort, Silke Dietrich. Guten Abend, Frau Dietrich.
Hallo, schönen guten Abend.
Also aktuellster Kenntnisstand wäre welcher? Was ist sicher?
Sicher ist, dass es ein Terroranschlag war. Und sicher ist, dass es sich um extremistische Gruppen gehandelt hat. Keiner spricht bisher davon, dass es ein islamistischer Anschlag war. Dafür gibt es noch keine Beweise. Und da hat auch keiner, also auch die offiziellen Quellen haben bisher dazu nichts gesagt. Wir wissen, dass 8 Menschen festgenommen wurden. Und wir wissen aber nicht genau, was das für Menschen waren. Das ist klar, dass es Menschen aus Sri Lanka waren. Aber die Regierung sagt auch, dass es Verbindungen ins Ausland gegeben hat, aber keiner, also auch keine offizielle Gruppe. Normalerweise kennen wir das zumindest hier aus der Südasien-Region, dass dann der Islamische Staat sofort sagen würde, bei so einem erfolgreichen Anschlag aus ihrer Sicht, das waren wir, aber es hat bisher auch noch sich keiner dazu bekannt.
Die Zahl der Toten, die steigt kontinuierlich. Von wie vielen Toten weiß man zurzeit und wer ist alles betroffen?
Wir sind bei mehr als 200 Toten, bei mehr als 500 Verletzten. Und die meisten sind in der Tat Christen. Es sind auch einige Ausländer mit dabei. Die Zahl hält sich so bei rund 40. Das sind die Verletzten und Toten, die in den Hotels sozusagen mit Teil der Anschlagsopfer waren, aber die größten waren definitiv in den Kirchen. Und in den christlichen Kirchen waren natürlich sehr voll heute. Wir hatten Ostersonntag. Heute Morgen waren die ganzen Gottesdienste sehr voll. Und die Selbstmordattentäter haben sich zum Teil direkt mitten in den Kirchen dann in die Luft gesprengt. Und das sind definitiv die meisten Opfer.
Sie haben Sindhusen Varadaraja gehört, der eine polarisierte Stimmung in der Gesellschaft ausmacht und einen Bürgerkrieg, wie in Sri Lanka ja schon lange erlebt hat, für gar nicht so unwahrscheinlich hält. Wie nehmen Sie die Stimmung wahr?
Es ist natürlich ein kleiner Unterschied, weil dieses Mal waren direkt, und das, also so kann ich es eigentlich nur sehen, wer war betroffen? Diesmal waren es Christen und Ausländer. Das ist für uns immer ganz schnell, finde ich, ein Zeichen, dass wir sofort die Alarmsignale schrillen hören und denken, ein islamistischer Terrorangriff. Und das hat es bisher in Sri Lanka noch nicht gegeben. Es ist also eine ganz andere Art von Terror. Wir hatten die ersten Selbstmordattentäter, die es tatsächlich auf der Welt gab, waren in Sri Lanka. Das waren die Tamil Tigers. Aber da ging es um einen anderen Konflikt. Da ging es darum, dass im Norden die Menschen gegen die Menschen, die Singhalesen, die Buddhisten aufbegehrt haben. Das war aber mehr ein ethnischer Konflikt, nicht unbedingt religiös bedingt. Es hat in den letzten Jahren definitiv, im letzten Jahr gab es auch Auseinandersetzungen zwischen Buddhisten und Muslimen, aber das waren eher so Mobs, die man in Südasien auch durchaus häufig sieht und immer mal wieder wahrnimmt. Es hat auch Warnungen gegeben, in der Tat. Der Polizeichef in Sri Lanka hat schon am 11. April gesagt, ich habe hier definitive Warnungen, dass es Anschläge geben soll, auch auf Kirchen, auch auf Christen. Und das soll angeblich eine splitterextremistische, islamistische Partei aus Sri Lanka gewesen sein. Die ist aber so klein, dass keiner die, glaube ich, richtig für wahr und für voll genommen hat, weil die hatten irgendwelche buddhistischen Statuen bisher nur zersprengt oder die dann irgendwie zerstört. Da ist keiner davon ausgegangen, dass es solch einen Angriff jemals geben kann. Ich glaube, die Menschen in Sri Lanka sind wirklich alle gerade völlig desillusioniert, weil wir eigentlich in wenigen Wochen 10 Jahre gefeiert hätten, dass es endlich Frieden gab auf dieser Insel und jetzt eben diese blutigen Anschläge.
Aktuelle Informationen aus Sri Lanka von Silke Dietrich waren das. Vielen Dank. Kultur, die ist nicht nur edel, Kultur kann sehr schmutzig sein. Und dieser Seite der Kultur widmen wir eine ganze Reihe. Kultursponsoring mit schmutzigem Geld heißt diese Reihe. Heute der vierte Teil, da führt die Spur nach Russland.
In Nikolai Rimski-Korsakows Oper »Die Zarenbraut« verwickeln sich der russische Herrscher, seine Geheimdienstler und deren Geliebte in große Tragik, aufgeführt auf der wohl bekanntesten Bühne Russlands, dem Bolschoi-Theater in Moskau. Dessen Orchester und Tanzensemble zählen zum Besten, was das Land zu bieten hat. Karten können mehrere hundert Euro kosten. Das Bolschoi-Theater finanziert sich nach Angaben seines Direktors zu gut 2/3 durch staatliche Förderung und benötigt für den Rest neben Kartenverkäufen vor allem Sponsoren. Die Bank Credit Suisse zählt zu ihnen, auch BMW und russische Unterstützer wie der Milliardär Roman Abramowitsch, der im Rohstoffgeschäft reich geworden ist. Roman Abramowitsch spendete auch eine große Summe, um den am Fluss Moskwa gelegenen Gorki-Park vor rund 10 Jahren zu einem modernen, populären Areal umzugestalten. Seine dritte Frau, Daria Zhukova, von der er inzwischen geschieden ist, eröffnete dort vor 4 Jahren den Umbau des Garagemuseums für zeitgenössische Kunst. Die Leute haben moderne Kunst zuerst skeptischer wahrgenommen als heute. Ihr Interesse aber bleibt stabil, erzählt Zhukova dem Staatsfernsehen in einem Interview. Unsere junge Generation ist gebildet, sie kennt sich in der modernen Kunst aus. Es ist ein postsowjetisches Schema. Geld von Oligarchen schmückt Städte, allerdings vor allem Moskau und St. Petersburg. Dabei kommt zumeist klassische Hochkultur heraus, die wie im Bolschoi-Theater nur selten provoziert. Kleine Fenster, in denen etwas frischerer Wind weht, werden gestattet, wenn sie eine Regel einhalten. Die Oligarchen dürfen das herrschende System um Wladimir Putin nicht in Frage stellen. Wer wie der Milliardär Alisher Usmanov Kunst auf dem Weltmarkt aufkauft und sie dann staatlichen Museen schenkt, darf weiter von diesem System profitieren. Es bleibt sehr viel Zeit für echte und ernst gemeinte Philanthropie. Ich verbringe viel Zeit mit Künstlern. Dabei ist bekannt, dass praktisch alle Oligarchen ihren immensen Reichtum nicht immer nur auf legalem Wege angehäuft haben. Doch eine Debatte darüber, ob Sponsoring aus diesen dunklen Quellen moralisch legitim ist, findet nicht statt. Diskutiert wird aber durchaus, welchen Nutzen oder Schaden staatliche Förderung haben kann. Viele Künstler wissen um den Horizont, den etwa Kulturminister Wladimir Medinsky pflegt. Wer nicht auf dessen Linie einschwenkt, nach der Kultur dem Staat in patriotischer Grundhaltung zu dienen hat, wird nicht gefördert. Das bekannte Filmfestival ArtDocFest hat so seine gesamte staatliche Finanzierung verloren. Der Regisseur Konstantin Reikin, der selbst ein staatlich finanziertes Theater führt, nahm sich vor 2 Jahren die Freiheit, die Atmosphäre im Land harsch zu kritisieren. Diese Angriffe auf die Kunst und unter anderem auf Theater, diese total gesetzeswidrigen, extremistischen, frechen, aggressiven Angriffe, die sich hinter Worten über Moral verstecken und Begriffen wie Patriotismus, Heimat und Sittlichkeit. Konstantin Reikin ist für seinen Standpunkt nicht belangt worden. Dass Prominenz aber nicht jeden Künstler vor Konsequenzen schützt, zeigt das Verfahren gegen Kirill Serebrennikov, auch er ein Theaterregisseur. Er hatte eine staatliche Förderung angenommen. Jahre später, als es dem Staatsapparat passte, gab es Durchsuchungen, saß er 1,5 Jahre unter Hausarrest, das Urteil steht noch aus. Das Signal an die Kulturszene ist klar. Sie kann sich auf den russischen Staat nicht verlassen. Das Herrschaftssystem hat an ihrer Arbeit so gut wie kein Interesse. Deshalb machen etliche Künstler um staatliche Förderung einen weiten Bogen, wie etwa Gary Bardin, der mit einem YouTube-Video für sein Crowdfunding-Projekt wirbt, ein neuer Trickfilm. Weil Filme zu drehen, das ist mein Leben. In diesem Sinne verlängern Sie mein Leben. Ich danke Ihnen vorab, Gary Bardin. Auf Plattformen wie planeta.ru suchen tausende Projekte nach Spendern, viele durchaus erfolgreich. Aber es ist ein ständiger Kampf um jeden Rubel.
Der Schauspieler Wladimir Selenskyj hat laut Nachwahlbefragung die Stichwahl gewonnen um das Präsidentenamt in der Ukraine. Ich spreche drüber mit Jewgenia Belorussets. Sie ist Künstlerin und Schriftstellerin. Sie lebt in Kiew und Berlin und sie engagiert sich in einer Reihe kultureller und politischer Initiativen, darunter im Verband der Autoren und Übersetzer sowie in dem Projekt Arbeit und Arbeiterbewegung in der Ukraine. Guten Abend.
Guten Abend.
Ein Komiker als Präsident, für Sie eher gute Fügung oder ein schlechter Witz?
Wer weiß, für heute sehr viele Poroschenko-Wähler sind die aktive sozialen Netzwerke Stimmen. Die sind sehr traurig und sogar panisch, weil viele Menschen denken, es ist die Ende des Landes gekommen. Und das ist schon einmal ein Witz, dass man denkt, dass das Land so unstabil ist, dass nur eine Wahl eine neue Figur erst total destabilisieren kann.
Und alles verändert. Wir hatten gerade kurz Gelegenheit zu sprechen, so ein Minütchen. Und da haben Sie mir gesagt, Sie waren so hin und her gerissen, wie Sie sich zu ihm jetzt verhalten sollen, zu Selenskyj. Warum?
Weil einerseits Selenskyj repräsentiert wirklich die Wahl der Ukraine, die etwas ganz, ganz Neues bilden wollen in der Politik und hoffen, es ist möglich, auch wenn sie sehen, wie tief die Korruption ist und dass man sie nicht so leicht loswerden kann, wie man hoffte während des Maidans. Aber andererseits, Zelensky ist eine Medienfigur, er hat nur deswegen gewonnen, weil er der Einzige war, der schon außerhalb des politischen Lebens stand und bekannt genug für mehrere Fernsehzuschauer war. Nur das Einzige, nicht seine Ideen, nicht seine Konzepte oder seine Visionen, nur das ist das, was ihn zu diesem Sieg brachte.
Aber natürlich wird er sich mit den ganz realen Dingen beschäftigen müssen, zum Beispiel mit der komplizierten Beziehung zu Russland, mit dem Krieg in der Ostukraine, mit dem riesigen Armutsthema in der Ukraine. Was erwarten Sie denn im Umgang mit all dem von einem Politiknovizen?
Was meinen Sie mit dieser Frage? Ja, Zelensky wird, er hat eher eine mediale Erfahrung. Dann hat er einen sehr breiten Kreis der Anhänger, die versuchen jetzt so eine Beratungsplattform für ihn zu schaffen. Also ich vermute, er würde eine sehr gute Beratung haben. Vielleicht im Rahmen der Außenpolitik, wenn er nicht Besonderes ändern wird. Hier gibt es schon ausgearbeitete Strategien und vielleicht ist jetzt leider alles so langsam laufen, wie es lief. Es ist sehr möglich, obwohl ich sehr gerne in etwas anderes glauben würde. Aber die Frage der Armut, das ist ein riesengroßes Problem der Ukraine und ich befürchte, das ist das richtige Grund, warum Poroschenko abgewählt wurde und verloren hat. Und hier muss man wirklich viel Neues und viel Radikales entwickeln. Und kann so ein Mensch wie er das machen? Ich weiß nicht. Daran ist schwer zu glauben.
Da hätten Sie eher Ihre Zweifel. Ist es denn so, er ist Kulturschaffender, also im weitesten Sinne so wie Sie? Ist es dann so, dass Sie eine andere Nähe zu ihm als Kandidaten verspürt haben? Oder hat das überhaupt keinen Effekt gehabt auf Ihre Stimmung?
Das hat keinen großen Effekt gehabt, weil die Kulturpolitik während der letzten Jahre hat mir nicht besonders, nicht in allen Hinsichten gefallen. Die Arbeit mit der Geschichte, die Umschreibung der Geschichte, eine patriotische, die in den letzten Jahren passierte, war eher ein Fehler von Präsidentenmannschaft. Und wer weiß, ob dieser Fehler und unter vielen anderen so ist, ein Fehler, ob das beseitigt wird von dem neuen Präsidenten. Also es war eine sehr, sehr schwere und keine angenehme Entscheidung heute für mich.
Stichwort Kulturpolitik, Sie haben es gerade aufgeworfen. Was erwarten Sie dort? Was wäre Ihre Forderung? Was sollte Zelensky für Sie optimalerweise kulturpolitisch umsetzen?
Optimalerweise das erste größere Pressefreiheit, weil der Krieg, ich denke, das wissen viele Journalisten, hatte nicht unbedingt immer einen guten Einfluss auf die Pressefreiheit und die brauchen wir für eine Weiterentwicklung der Ideen, der Revolutionen, mehreren Revolutionen, die ukrainische Gesellschaft immer machen versuchte. Gerichtsreform. Wir fragen über die Kulturpolitik in erster Linie. Also Pressefreiheit und Unterstützung der kritischen Kunst in allen Formen. Bis jetzt wurde ukrainische kritische Kunst nur sehr selten von der Seite Ukraine gefördert. Es ist fast immer eine einseitige Liebe, würde ich sagen. Also Künstler suchen immer nach unterschiedlichsten Möglichkeiten, um sich zu finanzieren. Deswegen, ich denke, das würde ich erwarten.
Und wir werden
überhaupt allgemein,
allgemein eine
Umdenkung der Kulturpolitik, der Sprachenpolitik.
Und wir werden im Auge behalten, ob das gelingt. Frau Belorussi, jetzt bin ich Ihnen sehr ungalant ins Wort gefallen, aber die Zeit ist leider um. Wir werden das natürlich im Auge behalten und ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Katharina Parsons.
Die iranische Künstlerin Moni Shahudi Farman Famayan ist am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorben. Im Iran aufgewachsen, ging sie zum Studium in die USA. Ihr Werk erinnert sowohl an Op-Art als auch an persische Mosaike. Über ihre Arbeit sagte Farman Famayan:
Ich bin keine Intellektuelle. Alles, was ich mache, geht von der Beobachtung mit meinen Augen aus.
Ihre Kunst wurde unter anderem im Museum of Modern Art und dem Guggenheim Museum in New York sowie im Haus der Kunst in München ausgestellt. 2017 wurde Farman Famayan in Teheran ein eigenes Museum gewidmet. Sie überließ dem Haus mehr als 50 ihrer Werke. Auch der Berliner Schauspieler Klaus Sonnenschein ist tot. Er starb bereits am Karfreitag im Alter von 83 Jahren. Vor allem war Sonnenschein als Synchronsprecher tätig und lieh unter anderem Morgan Freeman, Bob Hoskins und John Goodman seine Stimme. Von 1972 bis 1997 leitete er das Berliner Theater Tribüne. Neben seiner Bühnentätigkeit spielte er auch Rollen in Film und Fernsehen. Der Brandenburger Kriminologe und Cyberexperte Thomas G. Rüdiger fordert mehr Polizeipräsenz im Internet. 10-15% des Personals müssten dort unterwegs sein, sagte Rüdiger der Berliner Morgenpost. Grund seien die vielen Straftaten, die inzwischen im Internet begangen würden. Die Polizei müsse den digitalen Raum als Interaktionsraum durchdringen, sagte der Kriminologe des Instituts für Polizeiwissenschaft der Fachhochschule des Landes Brandenburg. Das sei vergleichbar mit dem Straßenverkehr, wo auch Funkstreifenwagen unterwegs seien. Das heißt aber nicht, dass alle Beamten permanent im Netz sein müssten. In den Niederlanden, der Schweiz oder auch Österreich habe fast jeder Beamte ein dienstliches Smartphone. In Deutschland beschränke sich dies auf Pilotprojekte einzelner Bundesländer oder Dienststellen.
Unter den privaten Kunstsammlern, die ihre Kunst öffentlich zeigen, gibt es einen neuen Namen, den Sie vielleicht kennen sollten. Er heißt Markus Hannebauer, der ist Softwareunternehmen. Dem hat es vor allem Videokunst angetan und die wird er ab Ende April pünktlich zur Gallery Week, zum Gallery Weekend in Berlin zeigen. Und zwar in Dahlem, im fast schon etwas abgelegenen, betuchten Süden Berlins. Also dort hat Markus Hannebauer eine geschichtsträchtige Immobilie aus der Nazizeit als Kunst- und Wohnraum erwerben können und vom Architekturbüro Sauerbruch hatten umbauen lassen. Marietta Schwarz war für Fazit dort.
Die schwere Eingangstür fällt langsam zu. Man steht in einem kleinen Vorraum, dunkel. Rechts muss früher der Pförtner gesessen haben. Durch einen horizontalen Einschnitt in der schwarzen Kalksteinwand fällt der Blick auf neue, dottergelbe Wandschränke. Dottergelb mit ein bisschen Graugrün an den Kanten. Dann fällt der Blick nach links. Von dort kommt das Brummen. Es ist ein Video von Guido van der Werve, Number 8. Eine kleine Figur läuft in eisiger Kälte vor einem riesigen Eisbrecher her, ganz ruhig, 10 Minuten lang. Man schaut gebannt zu. Wird sie einbrechen und unter den Schollen begraben werden?
Die Sammlung hat sich in den letzten Jahren eigentlich so ein bisschen verfestigt, auch mit einem Fokus auf scheinbar narrative Arbeiten. Und man schaut sich diese Arbeiten tatsächlich zunächst einmal mit dem Auge eines Kinobesuchers an und merkt dann allerdings nach einigen Minuten, irgendwas stimmt nicht.
Markus Hannebauer sammelt Videoarbeiten von Omar Fast, Reinhold Reynolds, Hito Steyerl, Christian Jankowski unter anderem.
Es ist tatsächlich so, dass ich den Raum eigentlich fast eher wie eine Kunsthalle benutzen möchte, denn als Museum.
Keine Gruppen, sondern Einzelausstellungen stellt sich Markus Hannebauer für die Zukunft vor. Die erste widmet er Guido van der Werve, einem niederländischen Künstler, der sich Extremsituationen aussetzt, wie der mit dem Eisbrecher. Eine andere Arbeit zeigt ihn 24 Stunden auf dem Nordpol stehend. In den ruckelnden Bildern des Zeitraffers verfolgt man, wie ein dick eingepackter Mann sich einmal um die eigene Achse dreht, entgegen der Erdumdrehung. Sein Schatten auf der weißen Fläche wandert mit. Oder auf der riesigen Leinwand in der großen Halle des Fluentum zu sehen, Number 14 Home, eine Reise von Warschau nach Paris, zu Fuß, auf dem Fahrrad und schwimmend. Das 54-Minuten-Video ist Chopin gewidmet, der in Paris starb, dessen Herz aber auf eigenen Wunsch nach Warschau zurückgebracht wurde, eingelegt in Cognac. Guido van der Werve geht den Weg zurück.
Der Film fängt an bei Chopins Heart und dann gehe ich schwimmen. Danach zu Deutschland gehe ich Radfahren und dann komme ich in Frankreich und gehe laufen. Also ein Triathlon.
Ein sehr langer Triathlon.
Naja, es sind 7,5 Ironmans zusammen.
Das Orchester auf der Leinwand spielt ein Requiem. Im Hintergrund Reihenhäuser, eingeschlagene Scheiben. Ein scheinbar lebloser Körper, wiederum der Künstler selbst, wird von einem Kran langsam gen Himmel gehoben. Immer wieder das Existenzielle, die Melancholie, aber auch Momente aufblitzenden Humors in den Arbeiten von Guido van der Werve. Im Fluentum, diesem ehemaligen Gebäude der NS-Luftwaffe, treten sie in einen verstörenden Dialog. Auf den Leinwänden der Mensch, der sich den Naturgewalten aussetzt. Und das an einem Ort, von dem ursprünglich Zerstörung und Totalherrschaft ausging. Nach dem Krieg wurde von hier die Luftbrücke organisiert. Eindeutige Nazi-Symbolik haben die Amerikaner selbstverständlich schon seinerzeit entfernt. Aber das Gebäude atmet außen wie innen die 30er Jahre. Es dominiert seltener Naturstein, ausschließlich aus deutschen Steinbrüchen. Zum Beispiel Wände und monumentale Säulen aus einem schwarzen Kalkstein mit goldfarbener Aderung. Die Eingriffe der Architekten Sauerbruch und Hatten sind zurückhaltend, aber wirkungsvoll. So wurden die Decken freigelegt. Die prunkvollen Säulen tragen jetzt eine herkömmliche Rippendecke. Protz stößt auf Industriebeton.
Wir haben auch in der Farbgebung dafür gesorgt, dass die vorderen Bereiche sehr dunkel bleiben, dass man aber insgesamt dann, wenn man durchs Gebäude geht, durch einen immer heller werdenden Farbauftrag auch in sehr helle und lichte Bereiche kommt und dadurch so ein bisschen dem Gebäude die Schwere auch nimmt.
Der Raum öffnet sich zu einer riesigen Apsis mit einer 9 Meter hohen Glasfassade. Rechts und links führen geschwungene Treppen nach oben. Dort auf der Galerie noch ein Platz für Kunst. Dann beginnen die Privatgemächer. Denn der Sammler wird in dieser belasteten Immobilie künftig auch leben. Ein spannender Ort für Geschichte, für Architektur und für Kunst.
Morgen am Ostermontag erscheinen ja keine Tageszeitung, deswegen entfällt heute die Kulturpresseschau, die darauf schauen könnte, was morgen in den Feuilletons steht. Dafür haben wir was anderes, die Twitter-Debattenschau nämlich, denn die Debatten im Netz, die ruhen und rasten ja bekanntlich nie. Azadeh Peshman hat sich die angeschaut. Guten Abend.
Guten Abend.
Die Debatte, um die es jetzt geht, die dreht sich um die Journalistin Anja Rützel. Die kennen einige vielleicht als Kolumnistin. Auf Spiegel Online ist sie viel unterwegs. Und im Zuge dieser Debatte hat Anja Rützel einen Tweet abgesetzt, in dem sie, man kann sagen, ihre Gefühle beschreibt. In diesem Tweet schreibt sie: Bis jetzt habe ich mir solche komplett wahnsinnigen Eskalationen ja immer nur als faszinierter Gaffer angeschaut. Mittendrin zu stehen ist extrem unangenehm. In welcher Eskalation steht sie denn mittendrin?
Ja, in der Eskalation um einen Artikel, den sie selbst geschrieben hat und der auf Spiegel Online veröffentlicht wurde. Dabei geht es um die Fernsehkritik über die About You Awards. Das ist eine Awardshow, in der vornehmlich InfluencerInnen geehrt werden. Und Anja Rützel hatte eine bissige, vernichtende Kritik dazu veröffentlicht. Sie schreibt öfter über solche Sendungen, also Trash-TV ist definitiv ihr Gebiet.
Also Leute, die übers Internet einflussreich sind, bekommen einen Award und eine Journalistin schreibt eine Rezension darüber. Also worüber sich eigentlich aufregen?
Ja, Anja Rützel hat relativ ausführlich sich auf Enisa Amanis Auftritt bezogen. Und Enisa hat in diesem Auftritt eben davon erzählt, dass sie es merkwürdig findet, als Komikerin bezeichnet zu werden und möchte stattdessen Stand-Upperin genannt werden. Sonst würde sie nach Nicaragua auswandern, wenn noch jemand sie Komikerin nennt. Und das hat eben Anja Rützel ziemlich oft in ihrem Text gemacht. Und die Kritik, die ihr da entgegenkam, das war einmal von Enisa Amani selbst, die natürlich dann diese vernichtende Rezension nicht so gut fand, sich nicht sehr darüber gefreut hat. Und sie hat das dann auf Instagram öffentlich gemacht und hat Anja Rützel dann kritisiert. Diese Kritik hat natürlich ziemlich viele von ihren FollowerInnen erreicht, die dann wiederum Anja Rützels Account geflutet haben und, das sagt zumindest die Journalistin selbst, sie auch beleidigt hätten, also als AfD-Nutte bezeichnet haben zum Beispiel und praktisch auch als Nazi. Und Anja Rützel hat dann daraufhin ihr Instagram-Profil auf privat gestellt, sodass man sie nicht einfach so anschreiben kann und war dann doch sehr überraschend überwältigt von diesen ganzen Nachrichten und von den Reaktionen. Viele der FollowerInnen von Enisa Amani haben Anja Rützel eben vorgeworfen, dass das keine objektive Berichterstattung sei, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass eine Rezension natürlich immer subjektiv ist. Und jetzt natürlich auch die Kritik auf der anderen Seite so, dass Enisa Amani vorgeworfen wird, dass sie dünnhäutig sei und dass sie keine Kritik aushalten würde und dass Anja Rützel sie einfach nicht witzig findet, und das dürfe sie natürlich auch so sagen. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass Enisa Amani eben angedeutet hat, sie würde nach Nicaragua auswandern, wenn sie noch einmal als Komikerin bezeichnet wird. Und das wird jetzt eben auch kritisiert, dass Anja Rützel das wohl vorsätzlich gemacht habe. Und das spielt noch einer ganz anderen Fraktion in die Hände, nämlich der AfD. Also Andreas Winhardt hat sich dann auch öffentlich dann bei Anja Rützel für diesen Artikel bedankt und auf diesem Wege Enisa Amani viel Glück in Nicaragua gewünscht.
Okay, Andreas Winhardt, Mitglied des Bayerischen Landtags, schaltet sich auch ein, gibt seinen Senf dazu. Wie kommt er überhaupt jetzt genau ins Spiel? Wieso gerade er?
Es gibt einen Rechtsstreit zwischen Enisa Amani und Andreas Winhardt. Der wiederum hat die Comedian angezeigt, weil Enisa Amani ein Video geteilt hat, wo Andreas Winhardt sich ziemlich rassistisch geäußert hat, das N-Wort verwendet hat, alle Albaner als Diebe bezeichnet hat. Und dagegen ist Andreas Winhardt öffentlich vorgegangen und Enisa Amani hat aber darauf beharrt und hat gesagt, sie wird das weiterhin sagen, sie wird weiterhin den Abgeordneten als Rassisten bezeichnen und hat dann daraufhin auch sogar einen Song veröffentlicht, der den Titel hat Fick die AfD, und den gibt es mittlerweile auch auf Spotify, auf sämtlichen Streaming-Portalen, und da gibt es gerade sehr viel Wirbel darum.
Ich versuche möglichst polemisch zusammenzufassen. Ein Award, den kaum einer kennt, von dem wahrscheinlich kaum einer die Preisverleihung geguckt hat, auf die Anja Rützel sich in ihrem Text bezieht, den wahrscheinlich wieder kaum einer, der da jetzt hatet und postet, gelesen hat. Und ein Abgeordneter, der versucht, so einen Text für seine Zwecke zu instrumentalisieren, offensichtlich. Was macht daraus mehr als einfach nur heiße Luft?
Was die ganze Debatte befeuert, ist sicherlich die aktuelle gesellschaftliche Stimmung, mit der wir leben. Dass es auf der einen Seite die AfD gibt, die immer stärker wird, und auf der anderen Seite natürlich auch Menschen sich dagegen positionieren. Und in dem Spannungsfeld bewegt sich das Ganze. Ich denke, zusammengefasst kann man einfach sagen, dass sich die Menschen, die Enisa Amani kritisieren, sich vielleicht nochmal ihren Auftritt ansehen. Also ich denke, dann wird auch so ein bisschen deutlich, dass sie ein paar Sachen nicht ganz so ernst gemeint hat, wie sie jetzt vielleicht in dem Artikel von Anja Rützel rüberkommen. Andererseits, die Menschen, die Anja Rützel kritisieren, sollten vielleicht in erster Linie die Rezension lesen und verstehen, dass das nicht unbedingt etwas mit Objektivität zu tun hat. Und natürlich kann das sein, dass Enisa Amani da vielleicht etwas dünnhäutig darauf reagiert, dass sie jemand mal nicht lustig findet. Und natürlich müssen JournalistInnen sie nicht lustig finden. Das steht ihnen natürlich komplett frei. Andererseits ist sie, also Enisa Amani, natürlich auch eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, die Haltung zeigt, dafür mit Sicherheit auch jeden Tag Hassmails bekommt. Und vielleicht wird man dadurch auch ein bisschen dünnhäutig. Allerdings finde ich auch, dass der Artikel von Anja Rützel vielleicht in der Hinsicht auch etwas bedenkenswert ist, dass dieses nach unten treten und die Oberflächlichkeit von InfluencerInnen irgendwie kritisieren, dass das auch wirklich etwas ist, was langsam schon fast aus der Mode kommen sollte. Also das ist ja auch etwas schon fast überflüssig, muss man auch dazu sagen. Zumal auch also Enisa Amanis Programm und ihr Humor vielleicht auch nicht unbedingt das Publikum ansprechen muss oder auch ansprechen sollte, was vielleicht Spiegel Online die ganze Zeit liest.
Und so können sich am Ende das Netz und das gediegene etablierte Feuilleton die Hand reichen, so wie eigentlich auf einer höheren Metaebene jetzt heute hier in Fazit im Deutschlandfunk Kultur in der Twitter-Debattenschau anstelle der Kulturpresseschau. Azadeh Peschman war das. Vielen Dank.
Gerne.
So, ein Osterei möchte ich Ihnen noch ins Nest legen, wenn auch kein rundes, sondern ein eckiges. Es geht um Tetris. Das lag bei mir einst unter dem Weihnachtsbaum. Natürlich zusammen mit dem Gameboy, der heute 30 Jahre alt wird. Allerdings konnte ich damals noch nicht erahnen, dass Tetris sich über 100 Millionen Mal verkaufen sollte und dass eine ganz bemerkenswerte Geschichte dahinter steckt. mit einigen popkulturellen Anleihen und vor allen Dingen auch eine bemerkenswerte Geschichte mit Blick auf den Erfinder. Über die Tetris-Geschichte habe ich mit Viola Tensil gesprochen. Sie ist Gaming-Journalistin, hat volles Haus an diesem Abend und sie hat sich für uns freundlicherweise einige Minuten aus ihrer Familienfeier verabschiedet. Guten Abend, Frau Tensil.
Guten Abend. Ja, wir sind mit dem Osterabendessen durch. Deswegen bin ich jetzt satt und zufrieden und offen für Ihre Fragen.
Eine gute Gesprächsbasis, auch wenn es ja tragisch losgeht, nämlich mit der tragischen Figur in dieser Geschichte, in der Tetris-Geschichte. Das ist der Erfinder. Was ist schiefgelaufen für ihn?
Ja, der Herr Paschitnow, der hat eben das Unglück, dass er eben in Russland geboren ist und dort gelebt hat und dort eben auf die Idee gekommen ist, Tetris zu erfinden. Und das war ja damals dann nicht so einfach, das in die USA zu lizenzieren. Und also letztendlich hat es ja irgendwie geklappt, aber es ist ein wahrer Krimi und er hat auch erstmal leider nicht so viel daran verdient. Aber in den 90er Jahren sind ihm dann die Rechte doch wieder zugesprochen worden und dann nahm es ein gutes Ende für ihn. Also ich glaube, arm ist er heute nicht.
Ja, das betraf ja auch noch die Sowjetunion-Zeiten. Das war das Problem, ne? Keine Kohle, ja. Weil das Spiel von der Sowjetunion dann auch vertrieben worden ist tatsächlich. Deswegen landete nichts bei ihm. Nun ist Paschitnow Russe und bei genauerer Betrachtung finden sich ein paar landesspezifische hochkulturige Anleihen in Tetris. Hier hören wir eine. Korobeniki, ein Lied aus dem Jahr 1861 aus Russland nach dem gleichnamigen Gedicht, das als Vorlage diente. Was für Anleihen finden sich noch in Tetris? Wo hat der Macher, wo hat der Erfinder sich bedient?
Also es ist ja natürlich, wie es so oft ist bei genialen Ideen, dass sie dann eben doch nicht aus dem Nichts kamen. Also auch das Spielprinzip von Tetris ist ja schon, naja, ich will nicht sagen geklaut, aber es gibt eben ein Brettlegespiel, das heißt Pentomino. Das muss man sich vorstellen. Es gibt heute noch ein Brettspiel, das heißt Ubongo, jetzt ein neueres, das ist so ähnlich. Da legt man Plättchen auf eine Holzschablone oder Pappschablone und da hat der Herr Paschitnow sich ja auch schon bedient. Also auch ein russisches Brettspiel.
Wie viele Tetris-Versionen haben sich denn bisher entwickelt und wie sehen so aktuelle Interpretationen aus?
Ich weiß nur, dass es definitiv für jede erdenkliche Spieleplattform, jede Konsole, jede mobile Konsole definitiv mindestens eine Version gibt. Die aktuellste, das ist die für die Nintendo Switch, die heißt Tetris 99, also 99. Und die macht was ganz Interessantes. Es gibt im Moment ein Videospielgenre, was super modern ist. Ich denke, alle Eltern werden auch mittlerweile den Begriff Fortnite kennen. Es nennt sich Battle Royale. Also sagen wir mal 100 Spieler oder in dem Fall bei Tetris 99 Spieler, jeder gegen jeden.
Oh Gott.
Und das Prinzip ist tatsächlich, man ist mit 99 Spielern in einer Runde und der am Ende alle aus dem Spiel gekickt hat, der ist dann der Sieger. Es zieht Millionen von Spielern an. Das mit einem uralten Prinzip, das eben auf moderne Art interpretiert wurde jetzt.
Und das erfunden hat Alexei Paschitnow. Und Sie haben ihn ja mal persönlich kennengelernt. Ist er versöhnt mit der Tetris-Geschichte, die für ihn nicht ganz so günstig gelaufen ist?
Ach ja, also wie gesagt, es nahm ja noch ein gutes Ende und ist dann ja auch in die USA umgezogen irgendwann und lebt dort auch sehr gut. Wie gesagt, er kriegt mittlerweile durch die Tetris-Spiele auch sein Geld rein. Ne? Er hat halt nur diesen Gameboy-Boom in dem Sinne verpasst. Aber er wirkte für mich wie ein sehr, sehr glücklicher, mit sich selbst zufriedener älterer Herr. Er hatte auch einen guten Humor, also der ist sehr lustig so in seiner Art irgendwie und der schien mir nun alles, aber nicht unglücklich zu sein.
Die epische Geschichte von Tetris, das war schon mal ein kurzer Einblick mit Viola Tensil anlässlich des 30-jährigen Gameboy-Jubiläums. Frau Tensil, vielen Dank.
Ja, frohe Ostern Ihnen noch.
Dankeschön, Ihnen auch.
Danke, tschüss.
Ja, und natürlich Ihnen allen. Und eine gute Nacht wünscht Timo Grampes.